Es gibt SatanistInnen in der Szene, aber nach meiner Wahrnehmung ist es halt mehr jetzt auch so eine Minderheit. Also neulich war ich auf einem Picknick, da habe ich mit einer total netten Luziferanistin gepicknickt zusammen.
Herzlich willkommen zu Hoffnungsmensch, dem Podcast mit Menschen, die mit dem Himmel im Herzen die Welt verändern. Heute bei mir zu Gast Dr. Andrea Völkner, die Gothic-Pfarrerin aus Berlin. Schwarz trägt sie jedenfalls nicht nur auf der Kanzel. Sie liebt Konzerte, Festivals und die Natur. Und sie schreibt Fantasy vorzugsweise. Andrea, schön, dass du da bist.
Vielen Dank für die Einladung, Steffen.
Großartig, dich hier zu haben bei Hoffnungsmensch. Du liebst Konzerte. Auf welchem Konzert warst du zuletzt?
Das letzte Konzert war ein Konzert von einer isländischen Band, Kelan Mikla.
Isländisch?
Richtig.
Ich kenne nur Island-Pferde. Machen die auch Musik?
Die Pferde wüsste ich nicht, aber es gibt ganz coole
Musik. Und was für eine Musikrichtung? Folk oder?
So Gothic, Dark Wave, Post-Punk.
So okay, da fallen gleich so ein paar Stichworte. Auf die werden wir noch zu sprechen kommen. Musik gehört zu deinem Leben schon dazu, oder?
Ja, Musik ist ein total wichtiger Part für mich, ist eine richtige Kraftquelle.
Und welches Spektrum an Musik?
Also so ein bisschen gemischt im Prinzip von mittelalterlicher oder mittelalterlich geprägter Musik über Dark Wave, Gothic Rock bis hin zu elektronischen Sachen, IBM, Industrial. Also so, ja, Spektrum, schwarze Szene.
Schwarze
Menschen
Szene.
Menschen eigentlich jetzt schon bemerkt.
Und du bist ja auch Pfarrerin, gehören Choräle auch dazu?
Ehrlich gesagt mag ich die klassische kirchliche Musik so gar nicht und mit Orgel zum Beispiel kann man mich jagen.
Da kriegen manche Schnappatmung jetzt?
Ja, oder? Das kann sein. Ich bin tatsächlich so ein bisschen mehr in so anderen musikalischen Sphären unterwegs, ja. Wobei ich auch manchmal so Klassik, Neoklassik höre, aber...
Und jetzt aber Mittelalter, da gibt es auch eine Brücke, oder? Evangelisches Gesangbuch und Mittelalter matcht ja auch. Zumindest gibt es so ein paar...
Ja, also es gibt auch mittelalterliche Musik, die ich ganz cool finde. Das sind so Sachen zum Beispiel, die Hildegard von Bingen gemacht hat. Wunderschöne liturgische Musik auch. Mhm. Also einiges spricht mich auch aus dem klassisch-kirchlichen Spektrum an.
So ein bisschen Mönchsgesang-mäßig
ja,
oder so.
Genau. Ja, das mag ich sehr.
Du arbeitest bei der Berliner Stadtmission. Das ist ein großer diakonischer Träger, Sozialunternehmen in Berlin. Ja, etwa 1000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind da. Die Berliner Stadtmission steht für den Kältebus, Obdachlosenarbeit. Warum bist du dort? Was liebst du an deinem Arbeitgeber?
Ich liebe an meinem Arbeitgeber, dass wir sehr breit aufgestellt sind. Also wir haben, ich glaube, das, wofür wir am bekanntesten sind, ist der Kältebus tatsächlich. Also die Arbeit mit Obdachlosen, zum Beispiel Notunterkünfte für Obdachlose, aber auch Arbeit mit Geflüchteten, Arbeit mit suchtkranken Menschen, also sehr viel Diakonisches. Ich lieb's, dass wir unterwegs sind für die Menschen, ja, an denen man sonst vielleicht manchmal mehr vorbeigeht, dass wir für diese Menschen da sind, mit ihnen unterwegs sind. Mhm. Und wir haben eben auch Gemeinden und als Pfarrerin arbeite ich auch in einer Gemeinde bei der Berliner Stadtmission. Und uns ist ganz wichtig bei den Gemeinden, die wir haben, dass jede ein Profil hat, das einen Mehrwert für Menschen in Berlin hat, für einen Sozialraum.
Also für ein bestimmtes Quartier, für eine bestimmte Gruppe, eine bestimmte Zielrichtung.
Genau, ja.
Keine so Durchschnittsgemeinde.
Richtig, ja, das ist uns tatsächlich wichtig.
Was auch immer eine Durchschnittsgemeinde sein mag. Aber lass noch mal kurz Kältebus. Ich glaube, das hat die Berliner Stadtmission erfunden. Zumindest verbinde ich das so damit.
Ja, also meines Wissens hat tatsächlich eine Mitarbeitende der Berliner Stadtmission, Karin Holzinger, den Kältebus als erste auf den Weg gebracht.
Das heißt, ein Bus fährt im Winter durch die Stadt und sammelt die Menschen ein, die zu erfrieren drohen.
Ganz genau. So ist das entstanden, dass wir eben Notunterkünfte haben, aber gemerkt haben, es schaffen gar nicht alle in die Notunterkünfte. Manche wissen es nicht, die Kraft fehlt oder ein Alkoholpegel ist zu hoch oder was auch immer das Thema ist. Sie trauen sich nicht, sind noch neu, wissen es nicht. Und der Kältebus fährt eben durch die Stadt Berlin, spricht Menschen an, ob sie mitgenommen werden wollen. Man kann den Bus auch rufen für Menschen, die Hilfe brauchen.
Wenn man sieht, da ist jemand,
genau.
Hey, das könnte ernst werden.
Genau, immer erstmal ansprechen die Person, ob sie die Hilfe tatsächlich möchte. Und dann kann man den Bus rufen und der fährt eben im Winter. Und
jetzt ist das ja ziemlich krass. Ich habe nochmal gelesen, in Berlin leben 6.000 bis 10.000 Obdachlose, wird geschätzt. Weiß niemand so ganz genau. Das ist eine Kleinstadt von Menschen,
richtig,
die in Berlin auf der Straße leben. Das ist ein echtes Thema. Ist das nicht auch frustrierend oder resignierend, Menschen, die da auch oft mit Drogen oder mit Alkohol zu kämpfen haben? Und was kann man eigentlich erreichen? Welche Ziele verfolgt ihr?
Also das sind ganz unterschiedlich und eigentlich mehrere Ziele. Also bei manchen arbeiten wir zum Beispiel bei so einer Notübernachtung. Im Winter geht es erstmal darum, die Leute sollen einfach überleben.
Die Nacht überleben?
Ja, sie sollen die Nacht überleben und nicht draußen irgendwie an der Kälte zugrunde gehen. Oder bei der Hitzehilfe jetzt, die wir jetzt gestartet haben, eben, dass sie genügend Wasser bekommen, sich mal abkühlen können. Da geht es einfach darum, zu helfen, dass Menschen überleben tatsächlich. Und dann haben wir eben auch weitergehende Hilfen, Sozialarbeiterinnen, Sozialarbeiter, zum Beispiel in Übergangswohnheimen für Obdachlose, die sagen, sie möchten von der Straße weg, können da ein Zimmer haben und werden begleitet. Dann schaut man, was ist gut für diese Menschen. Vielleicht ist es eine Chronikereinrichtung für Menschen, die vom Alkohol eben nicht loskommen, aber dann eben auch nicht mehr auf der Straße leben müssen. Vielleicht schaffen sie eine eigene Wohnung. Vielleicht ist es ein Wohnprojekt erstmal. Und in erster Linie geht es darum, einfach zu helfen und zu schauen, was braucht der Mensch, den ich vor mir habe und nicht einen Maßstab von Erfolg zu haben. Erfolg ist nur, wenn der Mensch jetzt Arbeit hat und, keine Ahnung, bürgerliches Leben aufnimmt.
Es sind ja auch krasse Geschichten. Also Menschen, die aus dem bürgerlichen Leben einfach rausgefallen sind, den Job verloren, die Beziehung kaputt, irgendwie die Ehe gescheitert und dann aus der Wohnung geflogen und schwupps bist du auf der Straße. Das geht irgendwie schneller, als man manchmal denkt.
Ja, so ist es.
Ich war schon mehrfach dort in Berlin und bei euch auch in der Stadtmission und ich kann mich noch gut erinnern an diese Notunterkunft. Wenn man da hineingeht, das ist so ein Geruch, der da drin ist. Ich sage mal so eine Mischung zwischen Schweiß, Urin und Spaghetti Bolognese. Das ist eine ganz eigene Mischung.
Das ist sehr treffend beschrieben tatsächlich. Ja, also man darf in der Arbeit jetzt keine Grenzen haben, zum Beispiel bei Gerüchen, dass man sagt, das halte ich nicht aus, sondern es ist eben so, dass die Menschen auf den basalsten Ebenen Hilfe brauchen. Wir haben zum Beispiel auch eine Hygienestation in der Nähe vom Zoologischen Garten, wo Menschen sich einfach waschen können. Wir haben eine Kleiderkammer, wo Menschen neue Kleidung bekommen, weil das sind ja alles Dinge, die selbstverständlichsten Dinge vermeintlich sind nicht selbstverständlich, wenn ein Mensch auf der Straße lebt. Und da helfen wir. Oder eben auch Ambulanz, dass es eine Versorgung gibt bei Krankheiten, auch wenn man keine Krankenversicherung hat, dass man trotzdem ärztliche Unterstützung bekommt. Da gibt es ganz tolle Ärztinnen und Ärzte, die uns da zur Seite stehen. Wir haben eine Clearingstelle, die Menschen hilft, die keine Krankenversicherung haben, weil eben manche dieser Gerüche zum Beispiel dann eben auch auf offene Beine, Entzündungen und solche Dinge zurückzuführen
sind. Wenn Fleisch zu riechen beginnt und so.
Die brauchen einfach Hilfe.
So, Andrea, wenn man dir schon so zuhört, das ist eine Arbeit in der Berliner Stadtmission. Du bist jetzt nicht Sozialarbeiterin oder medizinische Mitarbeiterin, sondern eben als Pfarrerin und Missionarin dort tätig. Und du hast so eine eigene Prägung und eigene Leidenschaften, die was mit der Farbe Schwarz zu tun haben und Gothic und so. Du musst erzählen, was so dein Herz bewegt und wie du dazu gekommen bist und wie das eigentlich zusammenpasst. Davon werden wir hören. Aber vorher würde ich gerne noch eine kleine Entweder-Oder-Fragerunde mit dir machen. Du weißt, gehört zu diesem Podcast dazu. Ich nenne dir zwei Alternativen. Du entscheidest dich für eine oder legst eine dritte dazu und dann gucken wir mal, wohin das führt. Erste Frage, Berlin oder Brandenburg?
Berlin.
Aber du lebst in Brandenburg, oder?
Das stimmt, ich lebe in Brandenburg. Das war so ein Kompromiss zwischen meinem Mann und mir. Mein Mann ist so Brandenburger mit Leib und Seele. Der wollte nicht nach Berlin ziehen. Ich liebe Berlin und ja, so bin ich in Potsdam.
Auf der Grenze.
Genau, ich bin nicht in Potsdam gelandet, aber mein Herz schlägt für Berlin.
Mathe oder Deutsch?
Deutsch.
Rind oder Salat?
Salat.
Das wusste ich, ja. Du bist Vegetarierin, ne?
Ja.
Laufen oder sitzen?
Laufen.
Schloss oder Parlament?
Parlament.
Aha, du schreibst aber auch von Schlössern, oder?
Ja, ich liebe Schlösser und Burgen, aber wenn ich es jetzt mit dem politischen Ohr höre, ist für mich, ich liebe Demokratie und dann schlägt mein Herz fürs Parlament.
Kirche oder Kneipe?
Kirche und Kneipe.
Ah, rosa oder blau?
Blau.
Grüne Wiesen oder harte Devisen?
Grüne Wiesen.
Hat auch einen Hintergrund. Mhm. Kommen wir noch dazu. Fantasie oder Wirklichkeit?
Fantasie.
Fantasy oder Theologie?
Fantasy und Theologie.
Weltuntergang oder Neuanfang?
Neuanfang.
Was hast du zum letzten Mal neu angefangen?
Das ist ja spannend. Was habe ich zum letzten Mal neu angefangen? Fällt mir jetzt gar nichts ein. Aber so, ich könnte vielleicht sagen, ein Fantasy-Buch veröffentlichen, worauf wir noch kommen werden. Du hast ein Buch geschrieben,
aber genau, hallo, kann man ja mal so als einen Anfang bezeichnen.
Also das war tatsächlich, hat mich auch ziemlich viel Mut gekostet, muss ich zugeben, und mich da reinzufuchsen und das zu veröffentlichen. Das hatte was von einem Neuanfang und brauchte eine Menge Mut auch. Ja.
Darüber werden wir noch reden. Aber vorher noch, wenn man dich sieht, hat man sofort vor Augen, es ist einfach schwarz. Was liebst du an Schwarz?
Ja, ich liebe an Schwarz, dass es für mich eine tiefe Farbe ist, die für mich etwas mit einer Menschengruppe auch zu tun hat, nämlich mit der schwarzen Szene, die ich sehr, sehr mag, in der ich mich sehr, sehr wohl fühle. Und Schwarz, finde ich, ist immer stilvoll. Schwarz ist für mich auch eine fröhliche Farbe, weil es für mich eine starke Farbe ist. Also keine Farbe der Trauer,
sondern
hat für mich sehr viel mit Stärke und Präsenz zu tun und ja, mit zu sich selber stehen.
Für die, die uns jetzt nicht sehen, um dich kurz zu beschreiben, du hast schwarze Haare, du hast eigentlich immer schwarze Kleidung an oder dunkelgrau oder so. Es gibt ja auch verschiedene Schwarztöne. Ne? Mhm. Du hast oft was Luftiges dabei, irgendwie ein Rock oder irgendwas drüber, also so mehrere Schichten. Und du hast deine Haare, wie beschreibt man deine Haare am besten? Du hast so einen Sidecut oder Sidecuts an der Seite, genau, über dem Ohr, ein Stück rasiert, immer mal ein bisschen anders und lange schwarze Haare drüber. Aber es fällt auf. Was reizt dich an dieser Frisur?
Also für mich hat Ästhetik auch viel damit zu tun, ich selbst zu sein. Und ich hatte mal so einen Schlüsselmoment, als ich so Mitte der 20er tatsächlich begonnen habe, meinen Style zu ändern. Also vorher war ich so ein buntes Jeans-Girl tatsächlich, bin auch eigentlich blond.
Hellblond, ne?
Ja, genau. Und färbe meine Haare schwarz. Und als ich mich so eines der ersten Male wirklich in Schwarz gesehen habe, ganz in Schwarz, da dachte ich so, wow, das bin ich. Ich schaue in den Spiegel und ich sehe das erste Mal ich. Also das ganze Schwarz hat für mich sehr viel damit zu tun, zu mir zu stehen und zu sagen, ja, das bin ich. Und ich habe vielleicht manche Dinge auch an mir, die Menschen verwundern oder die sie nicht teilen können, aber das ist in Ordnung. Ich bin eben ich.
Auf deiner Insta-Seite zeigst du dich auch in fantastischen Feengewändern und mit Masken und großen oder wie soll man sagen, voluminösen Kleidern. Das ist aber keine Verkleidung, sondern bringt zum Ausdruck, wer du bist oder ein Stück von deinem Wesen.
Ja, also genau so.
Was ist das für ein Wesenskern, der da in dir steckt?
Ist es für mich tatsächlich, für mich sind es keine Kostüme, wenn ich mir ein Headdress mit vielen Federn aufsetze oder einen sehr voluminösen schwarzen Rock trage oder ähnliches, sondern ja, vielleicht die Aspekte meiner selbst, die gerne träumen, die gerne oder die einfach sehnsüchtig sind, sich nach einer vielleicht besseren, heileren Welt sehnen, der dieses Leben nicht genug ist und eine Sehnsucht nach mehr. Ganz tief in mir drin ist sie da und drückt sich, glaube ich, auch viel in diesen Outfits aus.
Mhm. Wieso wird Schwarz mit dem Besseren verbunden? Das wird, also in dem klassischen Karl-May-Film oder in irgendwelchen Stereotypen, Filmen, Büchern ist Schwarz der Bösewicht und Hell trägt Old Shatterhand oder der gute Held und so. Das ist so ein bisschen die Umkehrung.
Ja, ich mag halt so eine Klischees auch gar nicht und ich mag es nicht, Menschen nach dem Äußeren zu beurteilen, weder nach der Hautfarbe noch nach der Kleidung.
Und steckt ein bisschen Protest dahinter gegen so Klischees,
genau,
oder eine Welt, die von Stereotypen geprägt
ganz
ist?
Ganz genau, der Protest dagegen steckt für mich ganz stark dahinter.
Was fasziniert dich an dieser Gothic-Szene, der schwarzen Szene? Was ist das eigentlich, Gothic?
Also für mich, also da gibt es keine feste Definition, dass man sagt, das ist jetzt Gothic oder das ist jetzt die schwarze Szene. Ich kann also nur für mich sprechen. Und für mich würde ich drei Dinge sagen. Das eine ist die Musik tatsächlich. Also die genannten Genres.
So ein bisschen punkig, rockig.
Ja, mehr so Folk. Post-Punk vielleicht auch. Wavige Sachen, Dark Wave, New Wave. IBM Industrial. Ich weiß jetzt nicht, ob Hörende mit den Worten was anfangen können, also so elektronische Musik.
Ja, es ist nicht Helene Fischer und irgendwie Karel Gott auch nicht.
Genau,
es, aber man hat so eine Ahnung. Ja?
Ja, genau. Also Musik ist das eine, was ich daran liebe. Wenn ich eine Band nennen müsste, dann wären es deine Lakaien. Genau, also so bestimmte Musik macht für mich ganz stark schwarze Szene aus. Und Musik gibt mir sehr viel Kraft, Musik gibt mir sehr viel Mut, ist für mich einfach sehr wichtig in meinem Leben. Das zweite wäre eben diese Ästhetik. Ich mochte schon lange, bevor ich in die schwarze Szene mich reingetraut habe, die Outfits der Menschen dort. Finde einfach, diese Szene hat einen wunderbaren Sinn für Ästhetik, den ich sehr mag, der auch sehr vielfältig ist. Also so von Horrorpunk bis viktorianisch ist das sehr breit aufgestellt mit sehr vielen Unterstilgruppen. Und das dritte, was ich nennen würde, ist so ein Lebensgefühl. Und dieses Lebensgefühl hat für mich etwas damit zu tun, dass auch die Dinge sein dürfen, die sonst nicht so erlaubt sind. Also ich darf Angst haben, ich darf traurig sein, ich darf wütend sein. Okay. Und ich finde, dass wir schon ein bisschen in so einer Gesellschaft leben, wo man auch ständig darstellen muss, dass man immer happy ist. Und das ist ja vielleicht gar nicht immer.
Gerade so ein paar gesellschaftliche Tabus, also ein Schritt, so ein bisschen mehr Ehrlichkeit.
Ja, ja. Ich würde sagen, das hat etwas mit Ehrlichkeit zu tun. Ich finde, dass man auch relativ schnell in so eine Art Deep Talk mit Menschen kommt aus der schwarzen Szene. Kann man
also,
natürlich
dass man
nicht
ein bisschen tiefer,
sagen,
offener spricht.
Genau, dass man ein bisschen tiefer, offener spricht und eben auch verletzlich sein darf. Das erlebe ich dort durchaus mehr, als ich es anderswo erlebt habe davor in meinem Leben. Das finde ich sehr
Viele
schön.
Würden von außen wahrscheinlich eher Bedrohliches damit verbinden, Dunkles und vielleicht auch, wie soll ich sagen, ein bisschen was Elitäres, etwas Abgehobenes oder Exklusives. Weil auch wenn du so die Begriffe nennst, man hat so den Eindruck, ist ein bisschen eine andere Welt, ist eine Subkultur. Ist es schon auch, ne?
Also ja, es ist eine Subkultur, genau. Also über Jugendkultur würde ich sagen, ist es weit hinausgewachsen, weil das Altersspektrum durchaus auch sehr hoch ist mittlerweile. Aber hat schon, ist auf jeden Fall eine eigene Subkultur und kommt manchmal, glaube ich, auch elitär rüber. Ist an sich nicht elitär gedacht, jedenfalls nicht so, wie ich es lebe und wahrnehme. Aber ich glaube, es gibt auch sehr viele Menschen, die eher zurückhaltend sind und nicht so schnell in Kontakt gehen. Und das wirkt dann auch schnell so, als würden die Menschen keinen Kontakt wollen. Ich würde aber schon sagen, wir sind vielleicht eine schüchternere Szene als andere. Also mehr zurückhaltende Menschen als anderswo. Und gerade zurückhaltende Menschen wirken ja auch manchmal elitär oder so und
aber
sind eigentlich nur ein bisschen ruhiger.
Das ist eine eigene Mischung. Irgendwie schüchtern, aber zugleich natürlich erkennbar und auch extrovertiert in einer gewissen Weise. Ja. Aber Andrea, jetzt wird es ja oft schwarz und das Dunkle wird mit dem Bösen verbunden. Grufti, das sind die es mit Friedhöfen haben und Grabkult und so. Und das hat eher was, das mutet okkult an und gerade nicht christlich und glaubend und Auferstehung und Hoffnung und Freude. Nicht Pfarrerin, sondern gerade das Gegenteil. Begegnet dir das auch?
Also das Vorurteil begegnet mir tatsächlich. Also es gibt manche Christinnen und Christen, die mich schon lange kennen, die immer noch nicht so richtig darauf klarkommen.
So ein bisschen skeptisch. Was
ja,
ist
die immer noch skeptisch sind. Genau, was ist das eigentlich mit ihr? Ich würde zunächst mal sagen, also sich so ein bisschen für Friedhöfe zu interessieren, ist ja erstmal gar nichts Schlechtes, sondern es
haben
ist
Pfarrer
einfach
auch
ein,
so an sich.
Haben Pfarrer also, auch so an sich, genau. Und Pfarrerinnen und ist ja auch einfach ein ruhiger, sehr schöner Ort. Tatsächlich ist es auch nicht nur ein Klischee. Also ich würde sagen, so manche Menschen aus der schwarzen Szene lieben tatsächlich Friedhöfe, fotografieren da gerne oder verdrängen vielleicht auch das Thema Tod nicht so sehr, sondern versuchen sich mehr damit auseinanderzusetzen. Das finde ich aber erstmal auch etwas Positives und etwas Starkes. Und es gibt SatanistInnen in der Szene, aber nach meiner Wahrnehmung ist es halt mehr jetzt auch so eine Minderheit. Also neulich war ich auf dem Picknick, da habe ich mit einer total netten Luziferanistin gepicknickt zusammen und es war, wir hatten ein sehr schönes Picknick zusammen.
Einer total netten Luziferanistin.
Richtig, genau. Und es ist sicherlich eine ganz andere Weltanschauung, als es meine ist. Aber das ist dann eben so. Und man kann die schwarze Szene einfach nicht mit Okkultismus oder Satanismus gleichsetzen. Das sind ja ganz eigene Dinge mit eigenen Wurzeln irgendwann wo im 19. Jahrhundert oder so hat irgendjemand mal irgendwelche Lehren ausgegraben. Schwarze Szene ist ein Phänomen, das mehr so 80er, Ende der 70er entstanden ist, also hat historisch ganz andere Wurzeln. Und ich würde sagen, es gibt Überschneidung, aber es ist nicht gleichzusetzen.
Was liebst du an der Nacht?
Ich liebe die Nacht wirklich total. Das ist auch so ein Grufti-Motto, Carpe Noctem.
Carpe diem, genau, ist so das geflügelte Wort, so alter Philosoph aus der Antike, ja, und Sprichwort geworden, also rette den Tag jetzt, also
genieße den Tag, genau.
Genieße die Nacht.
Genieße die Nacht, genau.
Was genießt du an der Nacht?
Ich liebe an der Nacht die Sterne. Also fast wäre ich auch Astronomin geworden. Das wäre auch noch so ein cooler Berufswunsch von mir gewesen. Ich liebe, dass man die Sterne sieht. Ich finde, gerade in der Nacht, sieht man manche Dinge, die man sonst nicht sieht, wie zum Beispiel die Sterne. Und für mich hat das auch was Theologisches, was Christliches. Also ich staune, was Gott alles in der Nacht getan hat. Zum Beispiel Jesus wird in der Nacht geboren. Wir singen Stille Nacht, Heilige Nacht.
Stimmt, die an Auferstehung, Weihnachten schon, ne?
Genau, ja. Die Auferstehung ist eigentlich auch in der Osternacht. Wunderbar, finde ich, die Liturgie der Osternacht. Also Gott tut wunderbare Dinge in der Nacht. Er ist bei seinem Volk Israel in der Feuersäule in der Nacht. Und manchmal denke ich, wir weichen den Dunkelheiten und Tiefen des Lebens so aus, aber sie gehören eben auch ein Stück weit dazu und sie dürfen sein und sie lehren uns auch etwas. Und dafür steht für mich die Nacht auch ein Stück weit. Auch
viele Tränen werden in der Nacht geweint.
Ja, und vielleicht ist auch wichtig, dass sie geweint werden, dass wir weinen dürfen, dass es nicht verboten ist, sondern das ist ein Prozess von Verarbeitung.
Geklagt wird in der Nacht. Abraham sieht auch die Sterne in der Nacht. Also wenn man so ein bisschen durch die Bibel streift, fallen einem so ein paar Geschichten ein. Das stimmt schon. Hat das Ganze auch mit einem Glauben zu tun? Also oder offenbar ja mit dem Glauben auch zu tun.
Ja, für mich hat das viel mit meinem Glauben zu tun. Also ich bin groß geworden im christlichen Kontext, ganz selbstverständlich mit dem Glauben an Gott. Und ab dem Zeitpunkt, an dem ich zum Glauben gekommen bin, wenn man es so ausdrücken möchte, sind die ganzen Gewissheiten, die ich vorher hatte, so zerbrochen. Und ich bin tatsächlich mehr eine Hofferin als eine ganz gewiss Glaubende. Und dass Anfechtung sein darf, dass Glaube nicht ein Ich-weiß-Bescheid ist, sondern vielleicht auch etwas mit Sehnen und mit Hoffen und mit Verletzlichkeit zu tun hat, das bedeutet mir sehr viel. Dafür liebe ich den Luther zum Beispiel, dass er die Tentatio, also die Anfechtung, so geschätzt hat.
Dass die Zweifel an Gott und an allem. Ja. Ne? Das
genau.
Hat sehr viel mit dem evangelischen Glauben zu tun. Ja. Merken das die Menschen oder spüren die, dass du zugänglich bist für gerade die Dinge, die im Leben nicht glatt laufen, die offen sind, die vielleicht eher in der Nacht zutage treten?
Das hoffe ich. Das ist, was ich mir wünsche. Und das ist auch, wo ich Gespräche als besonders gelingend erlebe, wo Menschen sich öffnen können und wo man eben keine Angst hat, dass man hinterher eine Wertung bekommt für das, was man erzählt hat, wo man sich vielleicht angreifbar gemacht hat, sondern ja, dass es einen Austausch auf Augenhöhe gibt.
Bist du auch die, mit der man eher mal einen Deep Talk hat als Seelsorgerin?
Ich hoffe es jedenfalls, ja.
Sag mal, wie bist du dann dazu gekommen, wenn du so sagst, du bist so in den christlichen Glauben hineingewachsen und dann macht man natürlich verschiedene Schritte, wo der Glaube mal tiefer wird. Wie hat das begonnen mit dem mit der Vorliebe für das Dunkle? Hast du es vorher schon angedeutet, wo du dich selber entdeckt hast, aber wie bist du dazu gekommen?
Also ich mochte es schon als Teenie, aber kam eben aus diesem superchristlichen Kontext, wo das so ganz
normal bürgerlich, was man so sagen
genau,
würde, oder?
Richtig. Ja. Und da war eben schwarze Szene, war ganz verwerflich und böse so und dann habe ich mich davon auch eher ferngehalten, obwohl ich schon immer so einen inneren Draht dazu hatte. Und habe eben in meinen 20ern in Berlin studiert und habe da dann über Konzerte und solche Dinge die ersten Menschen kennengelernt aus der Szene, weil dann eben die Neugier und die Sehnsucht doch so groß war. Und habe festgestellt, ach, es sind einfach ganz normale Leute. Einfach Leute.
Und haben dann andere zu dir gesagt, die dich schon länger kennen, hey, was passiert mit dir?
Ja, ich glaube, es gab Leute, die haben sich richtig Sorgen gemacht, weil auf einmal wurden die Haare schwarz gefärbt, auf einmal trägt sie nur noch schwarz. Und die haben gedacht, rutscht Andrea in eine Krise oder in irgendwas Schlimmes? Und für mich war das Gegenteil der Fall. Für mich hatte es total etwas von dem Mut, mich selbst zu zeigen und war etwas zutiefst Positives. Sehr nette Menschen kennenlernen und war für mich etwas sehr Positives. Das war aber von außen offensichtlich nicht für alle Menschen so erkennbar.
So, Mut gehört auch jetzt zu dem dazu, was du machst. Missionarin bei der Stadtmission. Du erzählst von deinem Glauben. Du leitest eine Gemeinde und versuchst Menschen im christlichen Glauben zu begleiten und auch zum Glauben zu ermutigen. Wie machst du das in einer völlig entkirchlichten Umgebung in Berlin, Brandenburg?
Ja, das ist tatsächlich in so einem säkularen Umfeld wie Berlin, wo man schon so ein kleines Alien ist, einfach wenn man Christin ist und wenn man dann noch für die Kirche arbeitet, dann ist man so eine richtig wunderliche Gestalt irgendwie. Ist vielleicht noch wunderlicher als schwarz zu tragen in Berlin so. Und wie wir das machen, ist, dass wir uns sehr versuchen, auf die Menschen einzustellen. In der Gemeinde, in der ich arbeite. Ich arbeite im Familien- und Gemeindezentrum Weitblick in der Berliner Stadtmission in Berlin-Lichtenberg. Da haben wir ein neues Gemeindehaus gebaut, beziehungsweise ist das neue Haus eben gar nicht nur ein Gemeindehaus, sondern da gibt es ein Café für Familien, eine Kindertagesstätte, ein Familienzentrum und Gemeinderäume drin. Und das, was wir tun, ist, dass wir die Arbeit nach den Menschen ausrichten. Das heißt, sonntags 10 Uhr zieht nicht besonders für Familien. Wir haben aber ein Haus für Familien. Also machen wir Formate unter der Woche, wenn das Café geöffnet ist zum Beispiel. Wir machen zum Beispiel im Moment Familiennachmittage.
Und das heißt, Kirche und Kneipe ist gar nicht so die Alternative, ne?
Genau,
Sondern
richtig. Kirche muss in die Kneipe.
geht so
Vielleicht
ineinander
muss auch
über
manchmal Kneipe in
irgendwie.
die Kirche.
Ja,
Also,
ja.
ja, genau.
Ja, ey, man kriegt so ein Bild, kann sich so ein bisschen vorstellen, wie du da lebst und webst. Wie erzählst du von Jesus? Von einem Typ, der vor 2000 Jahren gelebt hat?
Ganz viel über Geschichten. Wir haben ja viele Kita-Kinder dort, weil wir eine Kita im Haus haben. Und zum Beispiel bei den Familiennachmittagen gibt es dann meistens auch so einen kleinen Mini-Gottesdienst, an dem man teilnehmen kann, aber nicht muss. Der ist entweder in den Räumen im Café oder auf dem Spielplatz. Also dort, wo die Menschen sowieso schon sind. Und wer möchte, kann teilnehmen. Und ich erzähle ganz viel Geschichten. Also einfach die Geschichten, die Jesus erlebt hat, die Geschichten, die die Menschen mit Gott erlebt haben, die Geschichten Israels. Und so lernen die Menschen das kennen. Also ganz viel über Geschichten.
Geschichten erzählen ist auch etwas, was du, ja, inzwischen professionell kann man nicht sagen. Es hat man eine große Leidenschaft von dir. Du hast ein Buch geschrieben. Bevor wir dazu kommen, würde ich dich bitten, mal das Glas vor dir herzuziehen und da ein Los zu ziehen. Das ist die Rubrik Hoffnungslose hier im Podcast, wo jeder und jede, die hier sind, gebeten werden, einfach das aufzumachen und mal vorzulesen, was draufsteht. Ein Los und dann zu kommentieren.
Dann mache ich es mal auf.
Mach's mal auf. Es sind die unterschiedlichsten Sprüche. Bisschen oberflächlich, bisschen tiefsinnig.
Sehr interessant. Und ich möchte sofort widersprechen.
Ja, lies erst mal vor.
Scheinbar, genau, scheinbar hat Johann Wolfgang von Goethe gesagt, die Hoffnung wie die Furcht sind zwei leere Wesen.
Ja.
Wow, sehr interessant. Hoffnung und Furcht, zwei leere Wesen. Nee, ich finde beide nicht leer. Also, ich weiß ja nicht, was er damit gemeint hat. Vielleicht ist ja leer auch was Positives,
Ist
dass
ohne
das,
Kontext jetzt,
genau, dass
ne?
das Räume sind, die man
Ja.
füllen kann oder so. Ne? Also
Na, ich
vielleicht,
glaube
aber
eher.
wenn er es abwertend meint, also ich finde Hoffnung total wichtig. Ich finde Hoffnung, habe ich ja auch schon angedeutet, leichter zugänglich als du musst das glauben. Irgendwie, finde ich auch, wenn ich von meinem Glauben erzähle, dann sage ich nicht, du musst das und das glauben. Aber ich glaube, wir alle haben eine Sehnsucht nach Hoffnung, nach etwas, was uns Mut gibt. Und Hoffnung ist ja auch wie Unkraut, also die kriegst du irgendwie nicht so richtig tot. Jetzt so eine Auferstehungskraft irgendwie.
Hoffnung ist wie Unkraut, ja, ist ja auch ein Bild, ja.
Genau,
Aber
ich meine das jetzt positiv,
ja,
genau.
genau. Also
Und das finde ich halt
ist nicht
alles
tot zu
andere als
kriegen.
leer. Also etwas,
Ja.
was ich nicht tot kriege, das lebt. Da ist Leben drin, da ist Energie drin. Für mich ist in Hoffnung ganz viel Energie. Und auch die Furcht. Also als ein Mensch, der auch durchaus ein ängstlicher Mensch ist, nervt mich Furcht tierisch. Aber ich glaube, es geht nicht darum, sie loszuwerden, die Angst, sondern darum, sie zu akzeptieren, mit ihr zu leben, sie auch nicht abzuwerten und zu sagen, ach, das ist alles nur leer, sondern vielleicht hat ja auch die Furcht, hat auch eine Angst, mir eine Geschichte zu erzählen, weist mich auf was Wichtiges hin und es lohnt sich, ihr zuzuhören. Also ich muss mich ja von Angst nicht bestimmen lassen, ja, aber ich würde sie jetzt auch nicht abschaffen wollen.
Ja, ich glaube, es ist ein bisschen wie so ein Ruf zum Realismus, zur Wirklichkeit. Ach, mach dir keine Hoffnungen, aber auch keine Angst. Leb einfach so zur Sachlichkeit, zur Nüchternheit. Ein bisschen gehst du in allem, was du so tust und machst, den anderen Weg. Du regst zum Träumen an, zur Fantasie zu entwickeln, Ängste wahrzunehmen und auch zum Ausdruck zu bringen, ehrlich zu sein und auch Möglichkeitssinn zu wecken für das Gute, was werden kann. Wahrscheinlich schreibst du deswegen auch Fantasy,
Das
oder?
stimmt. Ja, das stimmt, genau.
Du hast ein Buch geschrieben. Das heißt Geschenkokalypse. Ein Fantasy-Buch. Dein erstes Buch, ne?
Genau, es sei denn, meine Doktorarbeit will man noch vorher reinziehen. Aber genau, also mein erstes wirklich...
Ist eine andere Art von Fantasy.
Genau, also. Ja, sozusagen Theologie und Fantastik, genau.
Ja. Ja, du erzählst von einer kleinen Fee, die versehentlich den Weltuntergang auslöst.
Richtig, genau. Es ist eine kleine Elfe, die möchte eigentlich nur ein Geburtstagsgeschenk kaufen und löst dabei versehentlich den Weltuntergang aus. Das ist die Geschichte in wenigen Sätzen beschrieben.
Das ist ein Buch, wenn man da ein bisschen eintaucht in diese Welt, das hat sowas von Herr der Ringe, könnte man denken, ist aber ganz anders. Es ist schon gar nicht Game of Thrones, es ist eine andere Welt, in der es aber durchaus Licht und Schatten gibt. Und Yadenin, die Hauptfigur, ist eine Person, die so leicht durchs Leben geht, eine Wiesenelfe, die der Wiesenelfen auch begegnet und einer Schattenkönigin. Erzähl mal ein bisschen von dieser Welt, in die du da entführst.
Die Hauptfigur ist tatsächlich so eine ganz liebe, freundliche, gute Gestalt, die dann aber sehr herausgefordert ist, eben durch die Katastrophe, die sie auslöst. Und die Stadt, in der sie wohnt, Albenhain, die wird beherrscht von den Divisenelfen. Die sind eigentlich entstanden dadurch, dass ich mal zu meinem Mann gesagt habe, Divisenelfe, und er so, hä, Divisenelfe? Und so sind die Divisenelfen entstanden. Das sind so sehr graue Wesen, die sehr gut mit Geld umgehen können.
Die Banker. Irgendwie.
Das sind so die Banker, genau, richtig, die Unternehmerinnen und Unternehmer.
Bad
die,
Banks.
Ja, so ein bisschen auch schon, genau. Mhm. Also moralisch sind die so ein bisschen eher indifferent unterwegs, aber regieren eben diese Stadt. Und diese Welt, in der sie lebt, die ist aber auch sehr bunt. Also es gibt dann auch grüne Elfen und Baumelfen, Waldelfen, ganz, ganz verschiedene Wesen. Und die werden dann eben angegriffen aus dieser Schattenwelt.
Und also es gibt schon auch Schatten, es gibt Licht und Dunkles und der Weltuntergang droht und... Also zumindest ist Yadenin bemüht darum, das, was sie da ausgelöst hat, irgendwie zu verhindern.
Genau.
Gelingt ihr?
Also, das verrate ich natürlich noch nicht.
Weil ich spoilern,
nicht,
ne?
Genau, weil ich nicht spoilern möchte. Aber es ist für mich im Prinzip tatsächlich eine Frage hinter diesem Buch. Brauchen wir Idealismus? Brauchen wir den Glauben an das Gute? Und wo beginnt dieser Glaube eben auch tatsächlich naiv zu werden? Das ist für mich so eine Frage, die für mich hinter dem Buch stand. Und ich finde, Fantasy und Literatur kann solche Fragen eben, ja, kann sie stellen.
Und noch, entfalten und erzählen.
Richtig,
eben
genau.
Nicht problematisieren, ja. Sondern ja, manchen Themen kommt man besser erzählend auf die Spur.
Genau, und die Frage ist eben, ob dieses Vertrauen, zu dem Yadenin diese Fähigkeit hat, ob das den Weltuntergang nachher tatsächlich endgültig auslöst oder ob es den Weltuntergang verhindern wird. Und irgendwie stimmt nachher beides.
Mhm. Wir ahnen, dass es da eine gute Spur gibt. Es hat was mit Vertrauen zu tun. Geschenkokalypse, schöne Wortschöpfung zwischen Geschenk und Apokalypse. Und irgendwie geht ja da auch Angst und Hoffnung ineinander. Und es ist gar nicht leer. Es ist gefüllt mit Leben und mit viel Fantasie. Also kann man beziehen über Buchhandel und
genau,
wo es
überall
im Netz und so auch so Bücher
ja,
gibt und so.
Genau, alle Plattformen.
Nochmal nachgefragt, Fantasy und Glaube, Gegensatz oder eines?
Für mich ist es kein, also natürlich ist es zu unterscheiden, aber ich muss es in dem Sinne jetzt auch nicht trennen oder gegeneinander ausspielen. Sigmund Freud hat wohl mal gesagt, dass Religion Wunschdenken ist. Und Dorothee Sölle hat darauf geantwortet, ja, aber wenn Menschen keine Wünsche mehr haben, ist das nicht das Schlimmste, was uns passieren kann? Ein Mensch, der keine Wünsche mehr hat, ist ja im Prinzip lebendig tot. Und ich würde sagen, Fantasy ist auch, hat mit Wünschen zu tun, hat mit Träumen zu tun, mit einer Sehnsucht nach mehr. Mhm. Und das ist für mich ein religiös anschlussfähiges Ding.
Mhm. Kann ich sehr gut nachvollziehen. Würdest du sagen, es gibt trotzdem einen Unterschied, dass jetzt Himmel und Engel und die ganze Himmelswelt, die auch der Glaube entfaltet, Jesus, der Sohn Gottes, Vater, Sohn, Heiliger Geist, nochmal zu unterscheiden sind von Fantasiewesen?
Für mich würde ich das auf jeden Fall so lesen. Also ich wette, es würde Menschen geben, die würden sagen, das ist eigentlich auch eine Fantasywelt. Und ich würde natürlich davon ausgehen, dass das zu unterscheiden ist. Und man kann ja sagen, es kann eine Spiritualität des Selbstausdrucks geben, also vielleicht der eigenen Sehnsucht, das hat viel mit Spiritualität zu tun.
Eine Spiritualität des Selbstausdrucks.
Ja, genau, auf Self-Expression. Mhm. Aber, also irgendjemand hat da mal so eine Unterscheidung gemacht, ich weiß aber jetzt nicht wer, und hat davon unterschieden, Spirituality of Encounter. Also eine Spiritualität der Begegnung sozusagen. Und ich kenne jetzt den Kontext da auch nicht so genau, aber es hat mich, diese Unterscheidung hat mich sehr angesprochen. Und die, ja, Gott ist nach meiner Wahrnehmung kein Wesen, das meiner Fantasie entsprungen wäre, wie die Welt von Geschenkokalypse, sondern jemand, der mir wirklich begegnet ist. Also wo es ein Encounter, wo es eine Begegnung gab. Und auch wenn die nur einmal so richtig krass stattgefunden hat, war sie irgendwie nachhaltig. Und auch wenn sie viel Zweifel und Anfechtung danach ausgelöst hat, mehr als ich vorher hatte, war sie aber gut und war sie wichtig und hat mein Leben geprägt.
Also du würdest sagen, Gott gibt's echt.
Ja, ich, genau. Ich würde zumindest da, ja, würde ich sagen, genau.
Ein echtes Gegenüber. Du sagst, du bist Gott begegnet. Echte Begegnung mit Gott. Wie ist das passiert? Wie bist du Gott begegnet?
Das war, als ich 17 war, fast 18. Und ich habe da vor 2 Jahre meines Lebens eine sehr krasse Zeit gehabt. Ich war magersüchtig und war richtig so auf dem Weg in den Abgrund, würde ich sagen. Und dann gab es einen Tag nach einem Jugendtreffen in unserer Gemeinde und einem Gespräch mit dem Pastor, in dem ich das, ja, während dieses Gesprächs oder nach diesem Gespräch hatte ich das Gefühl, dass wirklich Gott da ist in diesem Raum und sich mir in den Weg stellt, ganz ernst und ganz liebevoll und sagt, Mensch, Mädchen, ich habe dich nicht in die Welt gesetzt, damit du dich kaputt machst. Und ich wünsche mir, dass du besser mit dir bist. Ich finde dich großartig und ich wünsche mir, dass du dich auch endlich lieben kannst. Und diese Begegnung hat mir geholfen, eine Therapie zu machen und mich dem Thema Essstörung zu stellen. Und ja, ohne das weiß ich nicht, wo es mit meinem Leben hingegangen wäre.
Und das war für dich nicht nur ein Gefühl, nur, sondern war eine Erfahrung von Wirklichkeit, von Realität.
Ja, weil es die Realität wirklich verändert hat. Also es gibt ein Vorher in meinem Leben und es gibt ein Nachher. Und es ist nicht so, dass ich mit allem fein wäre, dass ich eine Frau ohne Probleme mit ihrem Körper wäre oder so. Wirklich, davon bin ich weit entfernt. Aber das war so real und hat eine so reale Konsequenz dann auch mit sich gebracht. Wirklich so eine Umkehrerfahrung und so eine Erfahrung, die das Selbstverhältnis ändert.
Und dann, also du hast es wie so einen Zuspruch gehört, oder? So ein Ja zu dir, das ganz bedingungslos ist.
Ja.
Und das hat dann tatsächlich Folgen gehabt, um die Magersucht zu überwinden. War das die entscheidende Kraft?
Das war die entscheidende Kraft, genau. Und das war dieses eine Mal, dass ich Gott auf eine Art und Weise erlebt habe, dass er so real da war.
Also echte Begegnung.
Ja, echte Begegnung.
Echt ist auch die Gesellschaft, in der wir leben, die Welt, in der wir leben. Und das hat mit dem Glauben natürlich zu tun und trotzdem leben wir nicht im Himmel. Du bist auch politisch engagiert. Du trägst schwarz, aber dein Herz ist grün. Oder zumindest hast du viel Sinn für die Natur, für die Erhaltung, Bewahrung der Schöpfung und für ein verantwortliches Leben. In unserer Gesellschaft gibt es schon auch bedrohliche Wolken am Himmel. Manches bricht auseinander, der Zusammenhalt droht zu zerbrechen. Wie kann man da etwas zusammenhalten? Ein bisschen was, dass Liebe und das Zusammenleben nicht nur Fantasy bleibt in dieser Welt.
Ich glaube, wir müssen wieder lernen zu hören, aufeinander zu hören. Also nicht nur laut zu schreien und in einem Gegeneinander zu sein, sondern wirklich aufeinander zu hören. Also das, was Hartmut Rosa mit Resonanz tatsächlich bezeichnet, um nochmal so einen Namen reinzuwerfen.
Hartmut Rosa ist ein Soziologe und hat da ein Buch geschrieben über Resonanz. Also dass man das Echo wahrnimmt, dass es auch so gibt. Und wir wahrnehmen, was andere fühlen, denken, empfinden.
Genau, echte Begegnung. Nicht nur sich Dinge und die Welt verfügbar und zu Dienst machen, sondern in Miteinander gehen, miteinander und mit unserer Mitschöpfung auch. Und das bewegt mich tatsächlich sehr. Also Schwarz-Grün, ich bin tatsächlich Mitglied bei Bündnis 90 Die Grünen.
Wäre Schwarz-Grün eine schöne politische Vision für dich?
Also ich könnte damit leben. Aber ich habe sowas nicht zu entscheiden.
Aber dein Herz schlägt eher grün.
Genau, mein Herz schlägt sehr grün. Ja, weil mich einfach Themen wie Klimawandel oder Klimakatastrophe, muss man ja eigentlich schon sagen, Artensterben, aber auch ja dieser Rechtsruck der Gesellschaft sehr bewegen.
Wenn andere dir jetzt zuhören oder manche zuhören, die kriegen ein bisschen Schnappatmung, wenn du das so erzählst und sagen, Moment mal, mein Anliegen ist es eher konservativ zu sein und die ganzen Werte und so und die Grünen bringen da viel durcheinander. Wir wollen jetzt hier keinen Polit-Talk machen, aber es ist ja mit Ausdruck dessen, woran wir auch leiden, dass politische Lager eben nicht mehr so aufeinander hören und dass gerade auf dem rechten Rand es auch viel wenig Zuhören gibt, sage ich mal zumindest. Wie gehst du damit um, auch in der Gemeinde?
Ja, und das ist ja auch immer weniger Rand, sondern wird ja...
Rückt in die Mitte.
Ja, rückt in die Mitte hinein. Also das, und das erschreckt mich tatsächlich sehr. Also wie ich damit umgehe, ist zum einen, dass ich versuche, selbst ein Ohr zu haben, also zu verstehen und auch stehen zu lassen, wenn Menschen mir ihre Wahrnehmung teilen. Aber auch meine Stimme zu erheben und zu sagen, naja, meine Motivation in Form einer Ich-Botschaft, mich so und so zu positionieren, ja, die liegt eben in diesen Anliegen, in diesen Ideen. Und ich glaube, der Punkt ist, wir haben ja alle Werte. Also es gibt konservative Werte und das finde ich wichtig, dass wir auch Werte des Miteinanders bewahren. Aber wir können ja auch neue Werte gewinnen und uns weiterentwickeln. Und für mich schließt sich das auch nicht aus, sondern so hat Gesellschaft ja schon immer funktioniert. Das ist, also Wandel ist ja im Prinzip das einzige Kontinuum des Lebens. So.
Ja, spannend. Wir könnten das jetzt wirklich vertiefen. Entscheidend ist, glaube ich, wie wir einander auch aushalten und auch mit Spannungen leben können. Das gilt sicherlich in der Gemeinde, in der du bist, so in der Stadt ohnehin, im Quartier, in der Nachbarschaft. Danke, dass du von dir erzählt hast. Andrea, ich habe noch 3 Satzanfänge für dich und ich bitte die einfach zu vollenden. Erster Satzanfang. Die schönste Fantasie, finde ich.
Ja, das ist interessant, weil da könnte man jetzt wieder, sind wir wieder im Theologischen, ist das eine Fantasie oder ist das echt der Tierfrieden aus diesen, wenn man so will, eschatologischen Texten.
Das ist jetzt also schon ein theologisches Fachwort. Also Schaf und Wolf beieinander legen.
Genau, richtig. Es gibt so Texte in der Bibel, die davon träumen, dass genau Schaf und Wolf, Löwe und Lamm, Kind und eine Schlange, da passiert nichts. Das ist für mich die schönste Idee, so ein richtig tolles, heiles Miteinander.
Dass diese Welt nicht untergeht, glaube ich, weil?
Weil ich auf Gott hoffe, der seine Welt nicht loslässt.
Damit diese Welt nicht untergeht, sollten wir auch etwas tun, nämlich?
Unser Geld ökologisch anlegen, nicht mehr so viel Fleisch essen, aufeinander hören, weniger fliegen und tatsächlich eine Transformation unserer Wirtschaft, die grün ist und die Wirtschaft nicht zerstört, sondern neu aufbaut, anstreben.
Da fällt dir einiges ein, ne?
Ja, genau. Und das ist sehr grün, ja.
Andrea, danke dir für Schwarzes und Grünes, für die Einblicke in ein Stück weit in deine Seele und in dein Leben. Du bist ein Hoffnungsmensch. Danke fürs Hiersein. Wünsche dir alles, alles Gute. Gottes Segen und viel Freude beim Weltverändern. Im besten Sinne.
Vielen Dank.
Und das wünsche ich euch auch, dass ihr eine feste Hoffnung habt, die euch trägt und den Mut, das auch anzupacken. Eine Fantasie, die euch leitet und damit dann viel Freude beim Weltverändern.